Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt, spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Der russische Präsident Wladimir Putin hat seine Erzählung zum Ukraine-Krieg drastisch geändert. Ging es am Anfang noch darum, angebliche Nazis in der Ukraine zu besiegen und das ukrainische Volk vor der korrupten Regierung zu befreien, legt er jetzt die Karten auf den Tisch. Und vergleicht sich bei einer Veranstaltung in St. Petersburg gleich einmal mit dem russischen Zaren Peter dem Großen. Der hat im 18. Jahrhundert einen langen Krieg gegen Schweden geführt und unter anderem St. Petersburg gegründet.
Казалось бы, там воевал со Швецией, что-то отторгал. Ничего не отторгал. Он возвращал.
Man könnte meinen, er habe gegen Schweden gekämpft, um etwas aus schwedischem Besitz an sich zu reißen, sagt Putin. Das stimmt aber nicht, sondern er hat sich russisches Land zurückgeholt. Ja, er holte das Land zurück und vereinigte es mit Russland. Genau das hat er getan. Nun sind wir an der Reihe, Land zurückzuholen und an Russland anzuschließen, erklärt Putin und lächelt dabei. Die Ukraine dürfte das aber weniger lustig finden und wenn man sich ansieht, dass Peter der Große unter anderem auch die baltischen Staaten eingenommen hat und auch in Warschau einmarschiert ist, dann dürften auch Estland, Lettland und Litauen und die Polen nervös werden. Warum also bezieht sich Putin auf den Zaren? Will er wirklich wieder ein russisches Großreich schaffen? Und wie wird der Westen darauf reagieren? Fragen, die mir heute unsere Russland-Expertin im Kurier Evelyn Peternell beantwortet. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Lage im Osten der Ukraine spitzt sich in diesen Tagen immer weiter zu. In Severodonetsk sind die schweren Bodenkämpfe auch am Freitag unvermindert weitergegangen. Die Industriestadt im Osten ist mittlerweile in weiten Teilen zerbombt. Ihre Stellungen würden Tag und Nacht beschossen, berichten ukrainische Verteidiger. In Straßenkämpfen versuchen sie, den russischen Vorteil bei der Artillerie wettzumachen. Denn die ukrainischen Truppen haben einen laut eigenen Angaben katastrophalen Mangel an Artilleriegeschützen. Nur die Beschaffung solcher Waffen könne die Lage auf dem Schlachtfeld noch ändern, sagen sie. Und so müssen die ukrainischen Streitkräfte aufpassen, nicht eingekesselt zu werden. Möglich also, dass schon bald ein Rückzug angeordnet werden muss. Damit wäre aber der Weg frei für die Russen bis tief in die Ukraine. Und vor allem ein Großteil der Kornkammer der Ukraine wäre in russischer Hand. Ukrainischen Angaben zufolge hat Russland schon 600.000 Tonnen Getreide aus den besetzten Gebieten ins Ausland verschifft. Russland dementiert das, aber Videos zeigen unzählige LKWs, die sich von der Ukraine wegbewegen. Das Getreide könnte Putin dazu nützen, um weiter Druck auf den Westen aufzubauen. Wladimir Putin wähnt sich also aktuell in einer starken Position. Aber wie stark ist sie wirklich? Wann wird der Westen reagieren? Dazu begrüße ich jetzt meine Kollegin Evelyn Peternell im Studio. Liebe Evelyn, danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Evelyn, was bezweckt Wladimir Putin mit dem Hinweis auf den Zaren Peter den Großen, das ist doch historisch ein recht großer Vergleich, den er da zieht.
Ja, das ist schon ein großer Vergleich, aber das ist nicht das erste Mal, dass er das gemacht hat. Er hat 2014 auch schon immer die Zarin Katharina herangezogen als Vergleichsperson. Und Peter der Große ist in Russland der Begründer des Imperiums. Also er hat sich selbst auch Imperator genannt und gilt auch als der große Erneuerer Russlands, der Russland in die Moderne geführt hat. Mhm. Und er hat das Russische Reich im Norden an der Ostsee erweitert und hat Russland die Vorherrschaft an der Ostsee gesichert und auch das Gebiet erobert, wo er dann später St. Petersburg gebaut hat. Und dafür ist er in Russland halt die historische Identifikationsfigur, ausschließlich positiv besetzt, obwohl er ein absoluter Schlechter war, hat seinen eigenen Sohn umbringen lassen, mhm, beispielsweise. Und auf das spielt Putin hier an. Das ist dieses Großmachtstreben, dieses wir sind wer in der Welt und Russland ist größer, als es jetzt in seinen Grenzen ist. Das ist die Aussage.
Und fühlt sich Putin selbst eigentlich auch mehr und mehr als Zar, also dass er da irgendwie etwas übernehmen könnte?
Also ich kann natürlich nicht in seinen Kopf hineinschauen, aber von seinem Gehabe würde ich jetzt mal leidenpsychologisch ableiten, ja, schon. Also er hat zunehmend die Züge eines autoritären Herrschers, eines Diktators und bis zu einem gewissen Grad halt auch eines Zaren. Und er fühlt sich in der Rolle auch wohl, weil das russische Volk, dem wurde 20 Jahre lang jedes Verständnis für Demokratie abtrainiert, das ja auch bis zu einem gewissen Grad gutiert.
Interessant ist schon, dass sich Putin dem Erbe der Zaren und des russischen Imperiums offensichtlich näher fühlt als jetzt mit der Sowjetunion, in der er ja auch aufgewachsen ist und deren Ende er ja als großen Fehler bezeichnet hat. Aber warum ist das so? Warum orientiert man sich da irgendwie in das 18., 19. Jahrhundert, anstatt sozusagen an die nähere Vergangenheit?
Also Putin ist in seinem Geschichtsbild sehr eklektizistisch. Also er wählt sich die Teile aus, die ihm gut gefallen. Also er hat zum Beispiel Stalin rehabilitiert komplett. Also es gibt in Russland einen neu erwachten Stalin-Kult. Das heißt, die Sowjetunion an sich verdammt er jetzt nicht als was Negatives. Also im Gegenteil, aber das Zarenreich ist einfach durchgehend positiv besetzt. Das ist ein bisschen so wie bei uns. Die K&K-Monarchie ist mit keinerlei dunklen Flecken behaftet, obwohl es die zu Genüge gibt.
Ja.
Das ist so ein historisch naives Bild, das man so hat und das ist in Russland ähnlich. Und zur Sowjetunion gibt es halt doch noch mehr persönlichen Bezug. Erstens diese Tragik des Zerfalls, die Gulags etc. Und das ist im Zarenreich einfach nicht so.
Also von dem wissen wir vielleicht auch nicht mehr so, eben wie du gesagt hast.
Genau.
Das ist ja schon so lang zurück, da erinnert man sich dann nur noch an die guten Sachen. Wenn wir uns nochmal Peter den Großen anschauen, der hat ja auch das Baltikum und große Teile Polens erobert, bis nach Warschau ist er gekommen. Ist das auch etwas, warum sich jetzt auch Polen und auch die baltischen Staaten vielleicht auch Sorgen machen müssten, wenn er sozusagen diese Vergleiche hier zieht?
Ja, der Vergleich ist historisch schon sehr relevant, weil Putin in seiner Aussage speziell die Stadt Narva erwähnt, die Peter der Große erobert habe. Und Narva ist wirklich ein spezieller Ort. Das ist liegt jetzt in Estland, direkt an der russischen Grenze. Es ist ein Industrieort, in dem die größte russischsprachige Minderheit Estlands wohnt. Und in der Stadt hat es schon immer Probleme gegeben. Also die Minderheit hat sich auch durch estnische Sprachgesetze, die das Russische verboten haben etc., sehr bedrängt gefühlt. Und Russland hat versucht, diese Minderheit zu fördern. Und 1993 gab es sogar ein Referendum, wo die Auslandsrussen, so nannten sie sich, die sich, glaube ich, damals mehr Autonomie bis hin zu einer Abspaltung wollten. Und unterstützt wurden sie damals vom Vizebürgermeister aus Petersburg und das war speziellerweise auch noch Wladimir Putin.
Ah, okay.
Und die Balten fühlen sich von solchen Aussagen immer gleich bedroht und bedrängt, zu Recht natürlich aus ihrer Historie heraus. Und ich glaube, vor zwei Tagen hat ein Moskauer Duma-Abgeordneter, einer aus der Partei, also aus Putins Partei, auch beispielsweise einen Antrag eingebracht, dass man Litauen die Staatlichkeit aberkennen solle, weil Litauen als Ex-Sowjetrepublik die Loslösung nicht juristisch richtig argumentiert habe oder so ähnlich. Mhm. Und solche Vorstöße gibt es immer wieder. Die kommen dann von vereinzelten Abgeordneten, aber die sollen halt irgendwie den Boden bereiten für eine Diskussion und für das Gefühl in der Bevölkerung, dass das ja Gebiete sind, die eigentlich rechtmäßig irgendwie zu Russland gehören.
Mhm. Und wenn wir jetzt in die Ukraine schauen, da hat ja Putin immer wieder betont und jetzt eben auch in seiner Rede betont, dass die Russen und die Ukraine ein Volk seien mit einer gemeinsamen Geschichte, die zusammengehörten. Mhm. Das ist aber eine Ansicht, die ja wohl nicht alle teilen, oder?
Nein, also die Ukraine auf keinen Fall. Und also zwischen Putins Ansicht und der ukrainischen Ansicht gibt es ja auch einen langen historischen Streit, wo natürlich jede Seite ihre eigene Geschichtsschreibung hat. Und da beziehen sich beide auf die Gründung der Kiewer Rus. Die Kiew sagt zu Recht, das war in Kiew und das ist der Grundstein der Ukraine. Und Moskau behauptet, das ist aber der Grundstein des Russischen Reiches, also jetzt sehr simplifiziert dargestellt. Dass die beiden Völker in brüderlicher Einheit in irgendeiner Art und Weise zusammengehören, das würde in der Ukraine vermutlich auch niemand oder hätte vor dem 24. Februar niemand verneint. Mhm. Die Sprachen sind sich bis zu einem gewissen Grad ähnlich, aber das wäre so ähnlich, wie wenn wir sagen würden, die Niederlande und Deutschland wären ein Staatsgebilde. Mhm. Das ist vor allem das Ethnische muss ja nicht unbedingt was mit den nationalen Grenzen zu tun haben.
Mhm. Ja, schauen wir doch gleich weiter in die Ukraine. Dort gibt es jetzt die ersten Erfolge im Donbass und kann das auch sein, dass deswegen Putin gerade diese Vergleiche jetzt macht, weil er sozusagen hier jetzt mal Stärke präsentieren will, weil er eben sozusagen jetzt erste Erfolge hat und gleich sozusagen da eins draufsetzen will und sich so als starken Staatsmann darstellen will?
Das ist schon vorstellbar, ja. Also die Offensive im Donbass geht tatsächlich für die Russen relativ gut voran. Und die Meldungen, die man von ukrainischen Soldaten bekommt, die ja sehr spärlich sind, weil da das Kriegsrecht herrscht und die eigentlich auch nicht reden dürfen, die sind teilweise dramatisch. Also da gibt es, der Bürgermeister von Kramatorsk hat jetzt kürzlich ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, in 2 oder 3 Wochen sind wir alle tot, weil uns die Waffen ausgehen. Und es spitzt sich halt vor allem in dieser einen Stadt, Severodonetsk heißt die, zu. Die gilt irgendwie als strategisch wahnsinnig wichtig, weil sie den Russen quasi ein Einfallstor bis zum Dnepr eröffnen könnte. Mhm. Und sie ist auch die letzte größere Stadt, die Ukrainer noch in der Region Luhansk erhalten. Mhm. Also, es wäre eine vernichtende Niederlage für die Ukraine, ja.
Und wenn man sich die strategischen Karten da so ansieht, da laufen die Ukrainer Gefahr, dass sie da vielleicht gleich ganz eingekesselt werden. Wir haben in der Historie gesehen, dass es auch andere Armeen dort in diesen Gebieten oft eingekesselt worden sind.
Ja, so wie ich das von den Militärexperten, mit denen ich gesprochen habe oder bei denen ich nachgelesen habe, ist das durchaus möglich. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was Kiew weiß. Und der Schrei nach Waffenlieferungen Richtung Westen, der ist deswegen ja jetzt momentan besonders laut.
Mhm. Gut, bei Waffenlieferungen muss man immer sagen, Waffen werden geliefert, müssen dann aber vielleicht angepasst werden, Leute drauf geschult werden. Kann es wirklich sein, dass der Westen dazu zögerlich war und die Ukrainer jetzt den Krieg verlieren? Oder wie schaut das in den nächsten Monaten aus? Was sind da deine Informationen, die du da bekommen
hast? Ja, also das Tempo ist definitiv ein Problem. Also wenn man sich denkt, wir haben jetzt schon mehr als 100 Tage Krieg und der Ruf nach schweren Waffen, den gibt es seit 100 Tagen, geliefert wird bei weitem nicht schon seit diesem Zeitpunkt. Und es gibt vor allem viele Länder, die sich sehr zögerlich gezeigt haben, die sehr langsam waren. Deutschland allen voran. Und auch die amerikanischen Waffenlieferungen, die müssen ja auch mal über den Atlantik, die müssen ja mal ankommen und dorthin geliefert werden. Das heißt, das ist alles irgendwie ein Logistikproblem, das sagt die Ukraine auch selbst. Gewisse Transportrouten sind natürlich auch nicht benutzbar. Und wie gesagt, man hat das Problem der Einschulung. Also wenn jetzt ein Panzer geliefert wird oder eine Raketenabwehr, mit denen die Ukraine noch nie was zu tun hatte, dann braucht es zumindest einige Wochen, bis die Soldaten darauf eingeschult sind. Also es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, sagt die Ukraine, und das stimmt tatsächlich.
Das heißt, da könnte sich in den nächsten Tagen, Wochen auch einiges bewegen, dass die Ukraine da große Teile auch verlieren könnten. Ein neuer Umstand ist jetzt da zutage gekommen, den man immer schon gesehen hat, aber der jetzt ins Licht gerückt ist, nämlich wie viele Söldner aus dem Ausland eigentlich auch auf Seiten der Ukraine kämpfen. Das sind insgesamt 20.000, die dort auf ukrainischem Gebiet sein sollen. Und da sind jetzt 3 gefangene Söldner präsentiert worden von den russischen Streitkräften und denen auch die Todesstrafe droht. Das sind 2 Briten und ein Marokkaner, die haben in Mariupol gekämpft und sind dort gefangen genommen worden. Sollen ausländische Söldner durch diese Todesstrafe abgeschreckt werden, weil nach Kriegsrecht sozusagen, nach der Genfer Konvention müssen ja Kriegsgefangene ordentlich behandelt werden und auf keinen Fall sozusagen hier vor den Scharfrichter gestellt werden?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist definitiv Ziel und Zweck dieser Verhandlung und auch dieser öffentlichen Verhandlung. Und Russland hat ja eine große Tradition an solchen Schauprozessen. Mhm. Also nicht nur innerhalb Russlands, Alexej Nawalny ist das beste Beispiel, sondern auch die Azov-Kämpfer, die da jetzt im Zuge dieser Befreiung unter Anführungszeichen nach Russland verschickt worden sind, denen soll ja auch öffentlich der Prozess gemacht werden. Da geht es ganz viel darum, um Bildmaterial zu sammeln nach innen hin für die eigene Bevölkerung. Mhm. Schwingt immer so der Vorwurf mit, dass die Ukraine sei von düsteren Mächten aus dem Westen mitfinanziert, der CIA, die FBI etc. Und das sehe man halt auch daran, dass viele ausländische Kämpfer dort seien und denen wird dann bewusst der Prozess gemacht, um der eigenen Bevölkerung zu sagen, seht, wir hatten doch recht. Und nach außen hin soll es natürlich jeden abschrecken, der sich irgendwie bemüßigt fühlt, gegen Russland ins Feld zu ziehen.
Und glaubst du wirklich, dass die Todesstrafe auch wirklich ausgeführt wird? Oder ist das wirklich ein Schauprozess?
Das ist eine spannende Frage, weil in Russland ist die Todesstrafe an und für sich ausgesetzt. Mhm. Das ist schon relativ lange. Allerdings gab es zuletzt Rufe danach, sie wieder einzuführen oder die Aussetzung aufzuheben, was rechtlich kein großes Problem wäre. Mhm. Im Zuge der Verschärfungen der letzten Wochen, also der gesetzlichen, die in Russland passiert sind, würde ich es nicht ausschließen.
Mhm. Der Westen hat ja bislang neben vereinzelten Waffenlieferungen vor allem mit Sanktionen gegen Russland reagiert. Wie schaut es denn da aus? Wirken die jetzt schon langsam? Weil wenn wir uns allein anschauen, wie viel Gas und Öl weiterhin nach Westen fließt, dürften da die Sanktionen eigentlich eher zahnlos sein.
Ja, zahnlos sind sie nicht. Sie sind nur nicht unmittelbar wirksam. Also es ist jetzt das 6. Sanktionspaket auf Schiene gebracht worden und diese Einschnitte, also vor allem das Abschneiden vieler russischer Banken vom SWIFT-System, mhm, das hat schon einen Effekt, obwohl es noch immer Wege gibt für Russland und auch für alle russischen Firmen als auch für die Nationalbank, das relativ leicht zu umgehen. Allerdings schwächt es die Wirtschaft in Summe schon. Was die russische Wirtschaft aber deutlich mehr trifft, ist, dass sich sehr viele westliche Firmen einfach zurückgezogen haben, mhm, vom russischen Markt und gewisse Sachen nicht mehr liefern. Ich glaube, eines der berühmtesten Beispiele ist die Firma Siemens, die fast alle Züge in Russland ausgestattet, mhm, hat. Die liefert keine Ersatzteile mehr. Gewisse Zuglinien in Russland können deswegen einfach nicht mehr bedient werden. Und das ist in einem Riesenland durchaus ein Problem, ist sogar teilweise ein Problem für die Waffenproduktion, weil gewisse Chips für die in der russischen Waffenproduktion aus dem Westen kommen. Die Motoren beispielsweise, die in vielen in LKWs oder auch in Panzern etc. Mhm. eingesetzt wurden, funktionieren auch nur mit westlichen Chips. Mhm. Deswegen muss die russische Wirtschaft sich jetzt umorientieren. Es sind teilweise alle Beschränkungen für CO2-Vorgaben etc. Es ist alles quasi auf 1980 zurückgesetzt worden.
Okay, ja.
Und es wird jetzt wieder produziert, wieder in der UdSSR, auch nach ähnlichen Plänen. Mhm. Weil das ist das, was noch machbar ist. Das heißt aber nicht, dass es gut ist.
Mhm.
Und die Prognosen der Ökonomen sind tatsächlich eher düster. Im Herbst ist eine mögliche Staatspleite steht ins Haus, eine Rezession von die -12% scheint denkbar und das wissen die Russen auch selber, das wird, mhm, auch nach außen hin kommuniziert, also die Nationalbankchefin ist da relativ outspoken. Nichtsdestotrotz hofft man darauf, dass sich der Westen bis zum Herbst, also bis das wirklich schlagend würde,
ja,
als weich zeigt und die Sanktionen teils wieder zurückschraubt.
Mhm. Gut, dafür müsste es aber auch irgendwie ein Angebot von Seiten Russlands geben. Es ist jetzt nämlich gerade so, dass Russland im großen Stile Getreide aus den besetzten Gebieten der Ukraine abtransportiert und nach Russland bringt. Die ukrainische Seite spricht da von 600.000 Tonnen, die da nach ukrainischer Sicht gestohlen werden. Könnte dieses Getreide auch noch für Putin zum Druckmittel werden, weil ja dieses Getreide dringend auch zum Beispiel in den afrikanischen Staaten gebraucht wird?
Also weil du vorhin gesagt hast, es müsste ein Angebot von Russland geben, das ist das Angebot jetzt unter Anführungszeichen. Mhm. Also es gab das Angebot, wir lassen euch das Getreide ausführen, wenn ihr dafür Sanktionen gegen Belarus aussetzt, mhm, beispielsweise, oder gegen gewisse russische Firmen, glaube ich, war auch im Angebot dabei.
Mhm.
Jetzt hat man sich kürzlich mit der Türkei verständigt, dass die Türkei die Entminung des Schwarzen Meeres vornehmen könnte, weil,
ja,
die Ukrainer haben natürlich ihre eigenen noch gehaltenen Häfen vermint, damit die Russen dort nicht hinkommen. Aber das sind natürlich alles eher fadenscheinige Angebote, weil das sind Gegengeschäfte, bei denen die Russen profitieren und das Getreide, das sie halten, ist natürlich ein massives Druckmittel. Und sie wissen auch, also die jetzige Ernte ist noch nicht eingefahren, die Getreidespeicher sind aber voll.
Mhm.
Also in den Häfen lagern 25 Millionen Tonnen Getreide, die, mhm, unbedingt raus müssen, weil wenn die nächste Ernte eingefahren wird, muss die ja irgendwo gelagert werden.
Genau.
Und auf dem Zugwege ist das beinahe unmöglich, weil erstens die Spurbreite nicht stimmt nach Europa, weil die Kapazitäten von den Zügen gar nicht gegeben sind und weil die natürlich potenzielle Ziele für ein Bombardement sind.
Mhm.
Das heißt, der Westen scheut sich natürlich auch da, dann Züge hinzuschicken.
Mhm.
Also irgendwie wird da eine Lösung gefunden werden müssen. Das Problem ist nur, dass die Ukraine ist verständlicherweise nicht kompromissbereit, weil sie sagen, wir räumen unsere Minen da definitiv nicht weg,
ja,
weil sonst zerbombt ihr uns noch unseren letzten Hafen. Und die Russen können sich zurücklehnen.
Ja, und das ganze Szenario könnte sich ja im nächsten Jahr dann noch mehr verschärfen, weil jetzt gibt es das Getreide noch, aber jetzt die während der Kriegshandlungen wird trotzdem weniger angebaut. Das heißt, das Ganze wird sich um ein, zwei Jahre verzögert dann auswirken. Mhm. Wie das dann ausgeht, das werden wir noch sehen. Evelyn, vielen Dank für den Besuch im Studio.
Danke für die Einladung.
Und wir schauen jetzt gleich, was sich sonst noch getan hat. Der Rechnungshof hat am Freitag die ÖVP-Bilanz für das Wahljahr 2019 veröffentlicht und dabei eine Reihe von Verstößen gegen das Parteigesetz angezeigt. Unter anderem bezweifeln die Prüfer, dass die Volkspartei die Wahlkampfkosten korrekt abgerechnet hat. Es ist mit der politischen Lebenswirklichkeit für den Rechnungshof schwer in Einklang zu bringen, dass für die Nationalratswahl deutlich weniger Wahlkampfkosten ausgegeben worden sein sollen als für die EU-Wahl, heißt es in dem Bericht. Laut ÖVP sind in die EU-Wahl nämlich 6,9 Millionen Euro geflossen, in die Nationalratswahl nur 5,6 Millionen Euro. Um das zu klären, schickt der Rechnungshof erstmals einen Wirtschaftsprüfer in die Parteizentrale der ÖVP. Und die Serie der schweren Vorfälle zwischen Wien und St. Pölten auf der Weststrecke setzt sich wieder einmal fort. Am Freitag in der Früh hat ein Railjet mit mehr als 200 km/h eine Türe verloren. Das bestätigen die ÖBB nach einer Kurieranfrage. Warum dieses Problem bei der Tür aufgetreten ist, sei aber derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen und Auswertungen. Personen sind keine zu Schaden gekommen. Die Tür jedenfalls ist nur noch an einzelnen Scharnieren gehangen und fast im rechten Winkel weggestanden. Auch eine Fensterscheibe ist geborsten. Immer wieder haben Züge auf der Weststrecke Türen verloren. Nicht nur die ÖBB, sondern auch die private Westbahn. Insider machen dafür die zu engen Konstruktionen der vielen Tunnels auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke verantwortlich. Diese führen wohl zu einer starken Sogwirkung in den Röhren. Offiziell hat man das aber stets dementiert. Das war's für heute von mir. Um Tonenschnitt hat sich wieder Aaron Ohlsacher gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nadmesnik sagt over and out.